Hast du gehört, es gewittert?
Ja, es gewittert. Das darf aber drin bleiben, gell? Ich liebe ja den Donner. Drinnen, wenn ich drinnen bin. Hast du als Kind Angst gehabt, dass du vom Blitz getroffen wirst?
So wie der eine von Benjamin Button. Ich wurde 7-mal vom Blitz getroffen.
Ja, aber ist das eine Angst, die du hattest als Kind?
Nee, nicht wirklich.
Weil es gibt so witzige, diffuse Kinderängste. Zum Beispiel, dass ich lange dachte, dass Haie eine große Rolle in meinem Leben spielen werden.
Haie?
Ja.
Ich kann mich an eine total schöne Gewittersituation erinnern in den Sommerferien. Und da war ich bei meinem Vater und damals saßen wir auf unserem großen Sofa unter der Dachschräge und auf einmal ging das Gewitter los. Und dann hast du schon gemerkt, der Fernseher ist immer so...
Hat so gebitzelt. So,
ja, ja, genau. Dann hat so das Licht geflackert und auf einmal war dann der Strom weg.
Oh.
Und dann saßen wir da und der Papa hat mich in seine großen Arme genommen. Was war ich da? Vielleicht so 6, 7 Jahre alt oder so. Und dann war alles ganz cool und er hat Teelichter aufgestellt und dann sind aber die Teelichter irgendwann niedergebrannt gewesen und dieses Haus war zweigeteilt und er ist außenrum in die untere Wohnung gegangen, weil er wusste, da sind noch irgendwo so Kerzenstumpen.
Mhm.
Und dann hat er die geholt und da weiß ich, da hatte ich wahnsinnige Angst, dass er vom Blitz getroffen werden könnte.
Während er unterwegs ist.
Genau, da hatte ich echt Angst und dann kam er wieder, lebendig, logisch.
Ja.
Und dann hat es angefangen, durchs Dach reinzuregnen und wir haben alle Pfannen und Schüsseln aufgestellt, die wir gefunden haben, wo es überall reingeregnet hat.
Das ist ja
und das war
Film.
Der Moment, wo er beschlossen hat, er wird das Haus renovieren, er fängt mit dem Dach an und dann macht er da ein mehr oder minder neues Haus draus. Und an dieser Stelle, wo wir damals saßen, war dann später mein Kinderzimmer.
Ach, das ist ja total herzerwärmend.
Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Millionaire, a billionaire, a trillionaire.
Die most beautiful.
Reich, aber schön. Mit Katja Kokolores und Sophie Highfire-Loll.
Meine Großmutter, die jetzt schon über 90 Jahre alt ist, hat heute noch Angst vor Gewitter, wirklich Angst, weil es sie so an den Krieg erinnert. Und weil das für sie, die ist im Ruhrgebiet gewesen damals, die sind sehr, sehr stark bebombt worden, weil die da Kohleabbau und so war. Und die musste ihre ganze Kindheit über immer wieder in Luftschutzbunker, wenn Bombenangriff war.
Das Was ist die für ein Jahrgang?
33. Und das ist total irre. Also wenn es gewittert, dann kann man die auch nicht anrufen. Die geht dann auch nicht ans Telefon, obwohl sie jetzt im Altenheim ist und selber das dann nicht als ausstöpseln würde oder so. Aber das macht ganz viel mit ihr. Und die ist noch nicht dement. Die ist sehr klar noch in ihrem Kopf. Und irgendwie kommen da immer wieder die wildesten Geschichten aus ihr raus. Also diese Kriegsgeschichten, das ist echt, da hat sie erzählt, ich erzähle dir das jetzt, das ist, also... Es wurden ja die Kinder damals verschickt, wenn aus den Städten raus verschickt an irgendeinem Punkt, weil es einfach zu riskant war in den Städten und weil das einfach so doll bebombt wurde dort alles.
Sorry, darf ich zwischenfragen? Mhm. Kurz für mich zur Verortung. Wo, also was ist die Stadt, wo sie herkommt?
Also sie kommt aus Herne und das ist so bei Bochum, Gelsenkirchen.
Okay, da
so
oben. Okay.
Castrop-Rauxel.
Ja, also wirklich so.
Tiefster Ruhrpott. Deswegen spreche ich auch so schönes Hochdeutsch. Das ist ja auch eine schöne Information. Meine Großmutter hat ihre 4 Kinder quasi alleine großgezogen, weil ihr Mann sehr früh verstorben ist. Und die hat halt Hochdeutsch gesprochen. Das heißt, meine Mutter und ihre Geschwister sprechen Hochdeutsch. Und mein Vater durfte zu Hause nicht Bayerisch sprechen. Und deswegen spreche ich so schönes Hochdeutsch. Danke, Oma. Also so irre. Also Herne wurde, alles dort wurde total verbombt und dann wurden die Kinder verschickt, weil es einfach zu riskant für Kinder in der Stadt wurde. Das heißt, es kamen während dem Krieg Lastwägen und da haben sie die Kinder einfach da reingesetzt und dann wurden die verschickt aufs Land.
So, aber du wusstest ja jetzt auch gar nicht, ob der Lastwagen wirklich aufs Land fährt.
Naja, du wusstest schon, dass er aufs Land wird, aber wo aufs Land, das wusstest du nicht. Die Kinder mussten raus und da gab es auch keine Informationen, keine Listen, kein nix, sondern einfach nur die Kinder fahren los. Und dann hatte meine Großmutter hatte eine beste Freundin, Erna, Gisela und Erna. Ich sag den Klarnamen meiner Großmutter, weil er großartig ist. Oma Gisela. Also... So, dann haben die Mütter von den 2 Mädels gesagt, ihr müsst unbedingt zusammenbleiben. Wir suchen euch, wir machen uns auf die Suche, wir werden euch wieder finden, aber ihr müsst unbedingt zusammenbleiben. So, was machen die 2 Mädels? Die waren da 33, ja, 7 oder so wahrscheinlich. Mhm. Oder 8, 9. Die streiten sich und steigen in 2 unterschiedliche Lastwagen ein und fahren an 2 komplett unterschiedliche Orte. So. Irgendwann haben sich dann die Mütter auf den Weg gemacht, ihre Kinder zu suchen. Das musst du dir mal vorstellen. Es gab nicht wirklich Informationen.
Was heißt da irgendwann? Also Jahre später, Monate später, Wochen später,
Monate
Tage?
Später. Mhm. Monate okay. später sind diese zwei Frauen losgegangen und haben halt, es gab, wie das dann halt ist, es gibt Infos. Es wird sich, es wird.
Irgendjemand hat mal jemanden genau, gesehen, gehört oder.
Genau. Und da, wo Kinder sind, das wird weiter so, das funktioniert ja. Die Mund, das per Mundpropaganda, das quasi, oder was ist nicht Mundpropaganda, aber.
Ja, so flüsterpostmäßig. Genau. So. Also die Information fließt auf irgendeine Art und Weise.
Genau. Jetzt hatten die so eine ungefähre Idee, wo ihre Kinder sind und sind einfach zu Fuß losmarschiert, ihre Kinder suchen. Völlig verrückte Geschichte, haben auf dem Weg dorthin noch eine Frau gefunden im Straßengraben, die gerade sich und ihr Neugeborenes suizidieren wollte, weil die komplett ausgehungert und fertig mit der Welt war, weil die alleine mit diesem Baby unterwegs war. Jetzt haben diese zwei Frauen noch diese dritte Frau mit dem Säugling unter ihre Fittiche genommen und sind losspaziert und hatten eine Idee, wo die Mädels sein können. Und zwar in, das war so ein Kinderheim irgendwo auf dem Land. Und die haben dann diese Frau mitgenommen und sind tatsächlich dort irgendwann angekommen. Und meine Großmutter sitzt im Fenster und sieht ihre Mutter und stürmt nach draußen. Und die andere Frau noch mit dabei, die Mutter von der Erna. Und die Mutter sagt, wo ist die Erna, wo ist die Erna? Und dann hat die Gisela gesagt, wir haben uns so gestritten, ich weiß nicht, wo sie ist. Dann musste die andere Mama nochmal losgehen und das Kind suchen. Ach, hat's Gott. Gefunden, hat's gefunden. Ja, das ist die Lebensrealität, in der meine Großmutter groß wurde. Und die hat noch heute Angst vor Gewitter und sitzt bibbernd.
Ja, aber das kann ich schon verstehen.
Das sind einfach tiefgehende Traumata.
Also ich weiß, dass ich es als Kind jetzt auch nicht super gern mochte. Heute ist es so, dass ich Gewitter auch ganz gern mag. Mhm. Das ist so eine Situation, da wo ich mich dann so einkuscheln kann. Ich mag dann auch ganz gern die Balkontür offen zu lassen.
Das mag ich auch.
Zu hören. Und ja, das, was ich eher gruseliger finde, ist, wenn es richtig hart donnert und blitzt und extrem der Wind geht.
Wind ist auch für mich was, wenn ich Albträume habe, wo das Wetter bedrohlich ist, es ist nie der Blitz oder der Regen oder der Donner, es ist immer der Wind, dieses Rauschen, diese unsichtbare Macht, die so viel mitreißen kann, die mich fertig macht. Also Wind finde ich super, super faszinierend und überhaupt, was ich am Gewitter liebe, ist, dass ich das ja nicht zu 100% verstehe. Also ich weiß, da kommt was Warmes und was Kaltes zueinander und das ist irgendwie aufgeladen und bla bla blub. Aber dass aus einer Wolke ein elektrischer Pfeil rauskommt und in die Erde einschlägt und dass das alles so viel Energie ist und so viel Kraft und dass das alles passiert, das kann ich nicht verstehen, das kann mich einfach nur faszinieren.
Ich bin mit fasziniert. Ja. Und bitte schau mich nicht erwartungsvoll an, denn ich kann es dir auch nicht erklären.
Und ich will es auch gar nicht hundertprozentig wissen, weil die Tatsache, dass ich sehen kann, das reicht mir total. Mit meinem Kind mache ich das auch gerne, Gewitter gucken. Dann das Fenster aufmachen, ein Handtuch auf die Fensterbank legen, weil dann alles patschenass wird und wir auch. Und dann nur gucken und lauschen. Und dann zählen, wie lange ist zwischen Blitz und Donner. Und dann sage ich immer irgendeine Zahl, wie weit weg das jetzt ist. Ich kann das gar nicht in echt berechnen. Ich sage, jetzt sind es nur noch 700 Kilometer, mein Schatz. Klappt mir ja noch alles.
Und sie wird dann die Geschichte irgendwann weitertragen. Und so ist die Bibel entstanden.
Genau so kamen wir zu dem ganzen Humbug. Humbug, Bibel, das ist doch, wie nennt man das? Gotteslästerung. Blasphemie. Weil ich die Bibel Humbug nannte. Das war mein...
Du böses Kind.
Ich böse. Ich Heiden.
Ich mag das immer ganz gern mit dem Gewitter, wenn im Frühjahr eins kommt, dann ist das für mich so ein sicheres Indiz, jetzt kommt der Sommer.
Da fällt mir gerade, guck mal, ich sage jetzt was ich ziemlich sicher klarstellen muss nächstes Mal, aber ich will es jetzt ausprobieren, weil ich nämlich gerade erst mich mit jemandem darüber unterhalten habe, und zwar der Geruch von Regen.
Da gibt's ein Wort dafür.
Ja, und weißt ich kenne es. Ja.
Ja, sag's.
Petrichor.
Genau.
Petrichor.
Das habe ich letztens auch irgendwo gelesen und dachte mir, wie schön.
Mhm, genau. Und es kommen aber unterschiedliche Gerüche zusammen, wenn es regnet. Und zwar riechst du zuerst das Ozon. Zuerst riechst du das Ozon, das durch den Luftdruck nach unten gedrückt wird, weil das Gewitter ist ja mit Druck quasi behaftet.
Das oder der Ozon?
Das Ozon, ziemlich sicher.
Mhm, okay.
Es ist ja auch das
Ozonloch.
Ja, das. Das war tatsächlich gerade, damit wollte ich es erklären, habe aber währenddessen gemerkt, dass das Quatsch hier ist. Aber es ist das Ozon. Ziemlich, ich sage das Ozon. Und das riechst du zuerst. Und dieses Petrichor ist dann eigentlich so, so abgestorbene Bakterien und sowas, was auch wieder durch den, was von unten nach oben gedrückt wird.
Du machst mir gerade den Geruch von Regen, von Sommerregen kaputt.
Nein.
Wenn ich höre, dass ich da Ozon rieche und abgestorbene Bakterien, finde ich das voll eklig, aber ich liebe
was?
Den Geruch von Sommerregen.
Das ist doch nicht eklig. Ozon gehört zu unserer Welt dazu. Das ist ja immer schon da gewesen. Das ist ja nichts Schlechtes. Und die Vorstellung, dass es durch Gewitter uns ermöglicht wird, dass wir Ozon riechen können, ist doch einfach nur fantastisch. Und das mit diesen Bakterien, das würde ich dann gerne nochmal nachreichen, weil das ist so, wir Menschen sind nämlich besonders darauf, also wir sind die Lebewesen, die das besonders gut erriechen können, weil wir so darauf angewiesen sind zu riechen, wo man gut anbauen kann, wo der Boden gut ist. Und das riecht man dann eben im Gewitterfall. Und dafür sind unsere menschlichen Nasen sind da besonders für eingestellt quasi.
Das heißt, der Kommissario müsste sich jetzt in den Garten stellen, mhm, das Gewitter beobachten und dann schnüffeln, wo er am besten
seine Kartoffeln
aussetzt.
Ja,
ich werde es ihm ausrichten. Ich habe mal gelesen, möglicherweise muss ich das auch klarstellen, aber ich meine, ich habe das mal gelesen im Jahr des Schnee bei Neon Unnützes Wissen. Mhm. Und zwar, dass die Niederschlagsmenge in deutschen Romanen doppelt so hoch ist wie in echt.
Das ist auch ein schöner Fakt.
Und weil du gesagt hast, jetzt du kommst hier mit diesem tollen Wort um die Ecke. Ich habe tatsächlich für heute was mitgebracht. Ich bin über einen Account gestolpert auf Instagram. Und den habe ich mir dann gleich mal rausgespeichert. Und zwar ist der von Josie Leopold oder Josie Leopold. Mhm. Josie Leopold auf
Josie
jeden Fall.
Josie Leopold.
Sie schreibt auf Deutsch. Jedenfalls hat sie so einen Carousel-Post gemacht. 5 neue Wörter, die wir wahrscheinlich brauchen. Neologismen für die Realität, die uns umgibt.
Okay, hau raus.
Antwortschwarm. Substantiv Femininum. Hä, Femininum? Hä? Die Antwortschwarm. Ah, nee, die Antwortscham. Entschuldigung. Die Antwortscham. Wenn man so lange nicht geantwortet hat, dass jede mögliche Antwort inzwischen wie ein Geständnis wirkt.
Ja.
Kannst du damit relaten?
Natürlich. Du nicht, oder?
Nee.
Ja, doch, ich schon. Aber ich
in welchen Situationen, wenn du zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten
ja, nicht gerade bei WhatsApp-Nachrichten. So Sachen, die eine Freundin, die man vielleicht, die jetzt nicht die Engste ist und die was wissen will und man sagt, da habe ich habe Antwortscham aktiv gerade da. Ich muss noch meiner Freundin Anni antworten. Nennen wir sie Anni. Die wollte noch was von mir wissen. Die überlegt, ein Kaffeehaus aufzusperren und hat mir so ein paar Zahlen drüber geschickt und meinte, die soll ich checken. Das ist jetzt 3 Wochen her. Das habe ich nicht gemacht. Da habe ich jetzt Antwortscham, weil eigentlich müsste ich es einfach nur machen, aber jetzt ist schon so lang her. Und ich habe zu ihr gesagt, ich melde mich Ende der Woche. Vor 3 Wochen. Antwortscham. Absolute Antwortscham.
Jetzt muss ich aber mal was sagen, Sophie. Du setzt dir manchmal aber auch Deadlines.
Die nicht realistisch sind, gell?
Da weiß ich schon, wenn du das sagst, das ist heiße Luft und die reißt du.
Aber ich bin, wenn ich etwas sage, bin ich immer der festen Überzeugung, ich mache mir immer einen kurzen Gedanken.
Ich weiß, dass du gewillt bist.
Ja, ich mache mir immer einen kurzen Gedanken, denke mir, bis wann ist das schaffbar und dann sage ich das. Aber ich glaube, ich muss mich neu einschätzen.
Aber wie wäre es denn, wenn du sagst, ich bemühe mich, dir bis Ende der Woche zu antworten?
Ja, wäre smarter.
Dann kannst du dir das Ziel stecken.
Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich mich ja zumindest gesagt, ich würde mich nur bemühen.
Du hast es zumindest nicht quasi versprochen.
Ja, das stimmt.
Nächstes Wort. Alltagsruine, Substantiv Femininum, die Alltagsruine. Ein Tag, der äußerlich funktioniert, aber innerlich aussieht wie ein verlassenes Einkaufszentrum.
Mhm.
Habe ich jetzt irgendwie nicht so dieses persönliche Bild im Kopf?
Spüre ich überhaupt nicht.
Ich spüre eher das verlassene Einkaufszentrum, aber...
fühle ich nicht.
Ich auch nicht. Dann Emotionspfand, Substantiv Neutrum, das Emotionspfand. Gefühle, die man gern zurückbekäme, weil man sie eindeutig an die falsche Person abgegeben hat.
Ist da Pfand das richtige Wort? Weil den Sinn
Lehrgeld.
Ja.
Emotionales Lehrgeld. Mhm. Gefühle, die man gern zurückbekäme, weil man sie eindeutig an die falsche Person ausgegeben hat. Mhm. Ja, kenne ich das.
Doch. Uns. Natürlich,
dass man
schon
investiert hat in
und sich
in
denkt, das
Menschen
war ja wohl vor die, ja. War ja wohl für die Wirsch.
Perlen vor die Säue. Mhm. So, dann Selbstoptimierungsschaden, Substantiv, Maskulinum, klar, der Selbstoptimierungsschaden. Der Schaden, der entsteht, wenn man sich dauernd verbessern will, statt einmal einfach kaputt sein zu dürfen.
Mhm. Was ja impliziert, dass die Verbesserung nichts, dass es nicht die richtige Verbesserung auch ist, oder? Weil sonst würde ja kein Schaden entstehen.
Ich kann jetzt mit dem persönlich nicht so relaten, aber sowas in der Art. Ich habe eine Freundin und da war das früher so bei der, die ist auf so einem richtigen Selbstoptimierungstrip gewesen und ich habe das als Freundin beobachtet und habe mir gedacht, du gehst in die permanente Überforderung. Mhm. Und ich konnte die Uhr danach stellen, also ich, das war so richtig so, und sie sehen jetzt eine neue Folge des Scheiterns. Mhm. Und dieses Scheitern hat sie immer noch fertiger gemacht und hat sie vermeintlich sich noch mehr perfektionieren und optimieren sehen. Ja. Und das war so eine ganz ungute Abwärtsspirale. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich das nicht habe, weil ich natürlich hier und da mit mir unzufrieden bin an vielen Ecken und ich bin selbst meine härteste Kritikerin, auch wenn ich das oft gekonnt überspiele. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon fein mit mir. Mhm. Und da bin ich echt sau froh drum, dass ich eigentlich weiß, wer ich bin, was ich mag, was ich kann, wo ich eine realistische Chance habe, besser zu werden, wo ich sage, okay, das kann ich auch einfach nicht und das passt auch oder das interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich nicht, Backpacking in Südostasien zu machen. Ja. Und ich höre jetzt auch auf damit, dass ich immer tue, als würde ich das auch cool finden. Nein. Ja, es interessiert mich nicht, Filme nur im Originaltitel zu sehen, auch wenn es cool ist.
Ja.
Ich bin's einfach
ja,
nicht.
Ja, du hast so
ich
recht, Katja.
Ich habe kein Problem damit, die schlechte deutsche Übersetzung anzugucken. Ja. Das ist okay.
Ja, voll.
Ja, und ich will auch nicht wie andere Menschen ab 30 eine Siebträgermaschine kaufen. Ich will keinen Marathon laufen und ich will auch nicht anfangen, Rennrad zu fahren. Ja. Ich sag's dir ganz einfach, die Sattel sind zu schmal, zu unbequem. Ich finde die Klackschuhe einfach furchtbar nervig. Ich finde die engen Hosen schauen scheiße aus. Diese Hosenträger, der Rennrand, Hosen auf meinen Nippeln finde ich auch unangenehm.
Ja.
Über diese Käppchen mit dem hochgeklappten Visier, ganz zu schweigen.
Ja,
da mache ich nicht
da
mit.
Da machst du nicht mit.
So.
Und das finde ich bewundernswert, weil es ist nämlich, du bist so vielen Menschen und Menschinnen einen Schritt voraus, zu sagen, hey, aber ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag und daran orientiere ich mich und ich weiß, was zu mir passt und was nicht zu mir passt. Das ist ganz großartig, behalt dir das.
Danke. Und aus diesem Grund mache ich zum Beispiel auch die Fastenzeit nicht mit.
Mhm.
Ich habe mir mal überlegt, ob es sinnvoll wäre, Fernseh zu fasten.
Das macht doch für dich ist das doch nicht
sinnvoll. Und dann dachte ich mir, warum soll ich das eigentlich tun?
Mhm.
Warum soll ich das tun, wenn das was ist, was ich gerne mache? Ich kann dann abwägen, schadet mir was oder schadet mir was nicht? Mhm. Kann ich versuchen, es einzudämmen? Aber ich mache das jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Ich trinke jetzt seit ein paar Wochen so gut wie keinen Alkohol, weil ich einfach merke, er tut mir nicht mehr so gut, er schmeckt mir irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie sehr alkoholfreies Bier für mich entdeckt und ich finde es total cool und es geht mir super leicht von der Hand.
Mhm.
Und dieses super leicht von der Hand, diesen Effekt hatte ich, als ich Vegetarierin geworden bin.
Aha.
Und dann bleibe ich dabei. Und dann
genau, weil du merkst, es passt zu dir, ne? Weil du merkst, hey, das funktioniert für mich.
Genau, und nicht was machen, wo ich mir denke, das muss ich jetzt tun, weil bla bla bla.
Ja.
So.
Bei mir ist es so mit dem Zigarette-Rauchen, weil ich rauche eigentlich nur noch so meine Genusszigarette mit dir und da ist es irgendwie so ein bisschen was Rituelles, so dieses vor deiner Redaktion sitzen und noch eine Zigarette wurzeln und die so genießen und noch einmal, bevor es dann irgendwie losgeht, so, das mag ich total gerne. Aber ich habe zum Beispiel aufgehört, in der Arbeit zu rauchen.
Cool,
nicht mehr.
Super.
Weil ich gemerkt habe, dass ich mir eigentlich nur einen Moment nehmen möchte, aber ich warte immer darauf, mir den Moment nehmen zu können, was total einen Stress macht und meistens schmeckt es mir dann nicht mal.
Mhm.
Und jetzt trinke ich einfach meinen Kaffee, stelle mich kurz raus, trinke den in Ruhe aus und lass die Zigarette bleiben und es passt Voll. Außerdem trinke ich auch gerade gar keinen Alkohol, niente. Und damit ergibt sich das auch dann mit dem super. Rauchen super. Und das ist was ich auch merke, das funktioniert richtig gut für cool. mich, weil es easy geht, weil ich merke, ich will das wirklich so machen. Es ist nicht von außen aufgedrückt, sondern
so, es kommt aus dir innen raus. Genau. Oh, das ist, ich würde das auch gern können mit den Zigaretten. Ich habe so Angst, aufzuhören zu rauchen, dass ich extrem auseinandergehe. Ich habe ganz, ganz viel Angst davor. Ich habe zwischenzeitlich immer mal nicht geraucht. Da habe ich dann mein Nichtrauchen kompensiert mit einem Family Pack Smarties am Tag. Und ja, das hast du gesehen. Das hast du ordentlich gesehen. Da habe ich totale Angst davor. Deswegen will ich es irgendwie nicht lassen. Und ich rauche auch einfach wahnsinnig gerne.
Ich rauche schon auch gerne.
Aber ich rauche so sinnlose Zigaretten. Da steht an der Bustafel, der Bus kommt in 2 Minuten. Und ich denke mir, jetzt rauche ich eine, weil sonst kommt ja der Bus nicht. Ja, bescheuert. Ja. Was ich kann, ist, dass ich in der Arbeit, quasi vom Büro, vom Studio, rauche bei mir in der Wohnung, also in der Wohnung sowieso nicht. Aber dass ich eigentlich, wenn ich zu Hause bin, ganz selten, ganz, ganz selten, dann mal auf dem Balkon gehe, eine rauchen. Für gewöhnlich mache ich das zu Hause nicht. Ja. Höchstens, man sitzt jetzt am Abend irgendwie lauschig auf dem Balkon zusammen. Das ist aber wieder irgendwie ein anderes Setting. Wenn ich jetzt einen ganzen Sonntag zu Hause bin, kann es vorkommen, dass ich den kompletten Sonntag keine Zigarette rauche.
Was ja schon dafür spricht, dass es die Möglichkeit gäbe.
Genau, ich würde es gerne einfach, dass ich sage, so, jetzt bin ich in einer geselligen Runde, jetzt, keine Ahnung, trinken wir was, alkoholisches, alkoholfreies Bier, was auch immer, wir ratschen oder es ist so eine Situation, wir sitzen im Kaffeehaus, wir schnattern ein bisschen sonst was, da rauche ich wahnsinnig gern, dass ich sage, hey, okay, da geht es so, dass ich es einfach ein bisschen reduzieren kann.
Das und das gut. war einer unserer verbindendsten, also Abende für mich, als du mich das erste Mal zu dir nach Hause eingeladen hast auf ein Glas Weißwein und wir sind bei dir auf dem Balkon versumpft, haben, glaube ich, 3 Flaschen Wein getrunken und 4 Packungen Zigaretten geraucht. Das war unser erstes Private Date, glaube ich, das wir hatten.
Echt?
Mhm. Das ist schon ein paar Jahre jetzt her und da saßen wir da bei dir auf dem Balkon. Da war dieser riesige Aschenbecher, der bis oben voll war. Der riesige. Erinnerst du dich?
Den habe ich immer noch.
Ja. Und wir haben eine Flasche Wein nach der anderen aufgemacht und das war so nett. Und da hast du mich nämlich zu dir eingeladen. Und da war ich noch richtig aufgeregt, dass ich abends zu dir gehe. Das war so ein...
Cool.
Hey, ja, genau. Mhm.
Das ist aber...
Ja, und dafür liebe ich Alkohol und Zigaretten.
Nicht herholen?
Ja, das ist schon eine Weile her.
Nimm es nicht persönlich. Das
nehm
hat
ich
nichts
gar
mit
nicht.
Dir zu tun.
Ich kann
mich aber an den, ich kann mich an den anderen Abend erinnern. Da war irgendwie, da war was los und dann hatten wir ausgemacht. Und ich bin davor schon irgendwo auf dem Weg nach Hause, bin ich irgendwo untergegangen und war, ich hatte einen sehr guten Damenspitz, dann warst du bei mir zu Hause und du hast aber gesagt, ja, du willst eh nicht lang bleiben und dann war ich so motiviert an diesem Tag und dann bist du gleich wieder mal gegangen und dann habe ich mich irgendwie bettfertig gemacht und dann war ich bettfertig. Und dann bin ich wieder aufgestanden, habe ich mich wieder angezogen, dann habe ich mich wieder geschminkt und bin noch weggegangen.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Das ist auch was, das ist ein typischer, für mich ist das ein typischer Katja-Move, weil du bist ja die Frau mit Energie. Das ist ja, ich bin ja so neidisch auf deine Energie, auf deine Lebensenergie. Das ist ja wirklich, ich sehne mich danach. Und die Vorstellung, dass ich bettfertig bin und mich dann wieder anziehe, nochmal nachpinsel und wieder rausgehe.
Aber nicht nochmal nachpinsel, Linsen wieder rein.
Ja, genau. Das ist für mich, das ist diese Realität.
So, als wäre ich morgens aufgestanden.
Ja, diese parallele Realität, die existiert nicht in meinem Universum, in keinem meiner Universen.
Aber Sophie, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also jetzt, glaube ich, würde ich es auch nicht mehr so machen. Weil ich
aber du warst da schon 30.
Ja, da war ich schon 30, aber ich habe jetzt in der letzten Zeit
eine
meiner Diagnosen abgelegt, die da lautet FOMO, Fear of Missing Out. Das habe ich sehr, also ich glaube, da bin ich fast austherapiert.
Aber hat nicht der Typ, wie heißt der denn, der von Peaky Blinders, der schöne, ach, der auch den Oppenheimer gespielt hat.
Ja, ja, der Haupt, der Cillian Murphy.
Genau.
Heißt er so?
Cillian Murphy oder Gillian Murphy. Wie Gillian.
Findest du den so schön?
Ja, ich finde, dass der aussieht, wie wenn er geschnitzt wäre, wie wenn der so eine Kaschballpuppe
wäre. Ich finde,
der
sieht ein bisschen aus wie eine Marionette.
Oder wie so eine Bauchrednerpuppe.
Ja, 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 genau, genau. Mit diesen Augen. Ich finde, der hat schon was Gruseliges.
Das ist schon gruselig, aber das Ganze hat eine Ästhetik eine, für sich. Eine weirde Holz... Ästhetik in einem menschlichen Gesicht.
Ja,
der
das stimmt.
Wirkt für mich geschnitzt.
Er hat was Puppiges.
Genau.
Ja, das stimmt.
Und ja, wie wenn der Mund,
ja, also ja, hoch ja, und runter klappen, wenn du weißt, was ich meine, gell? Ja.
Und ich habe hinten den die Hand ja, ja. in seinem Arsch.
Und steuerst ihn.
Und steuer ihn. Und der hat gesagt, er hat GOMO, und zwar steht das G für, dass man es genießt, dass man was verpasst. Und zwar, ach, das englische Wort fällt mir nicht ein, aber quasi nicht die Angst davor, was zu verpassen, sondern es zu genießen, was zu verpassen. Das heißt, er geht nicht auf die Veranstaltung, liegt daheim und denkt sich, nice, ich bin nicht mit dabei. Und das, finde ich, ist doch ein sehr viel schöneres Umwandeln
das
von Lebensenergien.
Ja, Goal.
Zu sagen, hey, alle sind halt krass und ich hätte mit dabei sein können, aber ich habe mich aktiv dagegen entschieden und I love everything about it. Embrace Depression.
Apropos, yeah. Ich habe noch ein fünftes, letztes Wort für dich. Substantiv Femininum, die Wartezimmerwürde.
Okay.
Der letzte Rest Stolz, den man behält, während man seit 47 Minuten so tut, als sei man entspannt. Kannst du relaten?
Ja, Sophie? Kann ich. Alter, bei meiner Psychiaterin warte ich immer so lang, so lang. Und letztens bin ich 10 Minuten zu spät gekommen und ich habe auch angerufen, dass ich zu spät komme. Und dann hat die Frau in der also halt die Rezeptionistin irgendwie gesagt, ja, aber können Sie sich bitte beeilen? Und ich dachte mir schon, ich war schon kurz davor zu sagen, Missy, es dauert ja sowieso noch eine halbe Stunde, bis ich dran komme. Ich bin da noch nie pünktlich dran gekommen, noch nie in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir wirklich sehr leid. Was ist? Ich komme an, ich entschuldige mich nochmal, ich setze mich hin und dann habe ich noch zusätzliche 45 Minuten dort gewartet. Ich hasse alles daran. Wieso muss es so sein? Wieso muss es so sein? Beim Kinderarzt meines Kindes habe ich noch nie gewartet.
Das ist der Kinderarzt deines Kindes.
Ja, ist nicht mein Kinderarzt. Ja, aber, oder von wem anders. Hey, beim Kinderarzt habe ich noch nie gewartet. Noch nie. Da komme ich hin, pünktlich, und gehe in die Ordi. Da gehe ich, dann sagt die, ah ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Kannst gleich in die Ordi 2 gehen. Das ist dab, dab, bub, 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 zack, zack, das alles. Genau, die haben das alles im Griff. Da ist kein Stau. Da ist es cool. Da ist es sauber. Ich liebe das. Ich wünschte, das wäre mein Arzt. Ohne Scheiß.
Aber wie geht's dir generell mit Warten? Hast du ein Problem mit Warten?
Also, ich habe kein Problem, auf Freundinnen zu warten, weil ich weiß, dass ich ab und zu auch Freundinnen warten lasse. Das mache ich nie unbedacht oder wie sagt man?
Absichtlich
oder aus einem Bösen oder weil es mir wurscht ist, sondern das passiert, weil mir was dazwischen kommt, vielleicht aus einer schlechten Organisation heraus, aber jetzt nicht, dass es mir egal wäre. Ich bin immer bemüht, pünktlich irgendwo zu sein. Und deswegen habe ich da für Freundinnen schon auf jeden Fall einen großen Spielraum, da kann ich gut warten, aber in so Arztsituationen hasse ich das zu warten. Ich will dahin, ich will, dass der Termin erledigt ist, weil ich warte ja den ganzen Tag nur drauf, also gerade bei Arztterminen. Der Tag beginnt ja erst für mich nach dem Arzttermin. Wenn jetzt der erst um 17 Uhr ist, dann fängt mein Tag erst um 18 Uhr an.
Bist du den ganzen Tag in Wartestellung?
Ja.
Verstehe ich.
Was zum Beispiel bei unserem lieben PLS anders ist, weil das ist für mich kein Arzttermin, das ist für mich ein...
Das ist für mich Seelen-Yoga.
Genau, das ist Spa. Das ist Spa und Me-Time und da ist es nicht so. Wobei ich auch die Termine immer lieber früher am Tag habe als später.
Ich mag es immer ganz ungern so zwischendrin haben. Ich habe jetzt generell auch festgestellt, dass ich manche Termine, also ich versuche sie eigentlich an die Tagesrandzeiten zu legen und zwar möglichst früh, weil dann kann ich das machen und dann kann mein Tag beginnen.
Genau.
Und wenn ich mich irgendwo reintigere, dann kann ich da drin bleiben. Also gerade jetzt, wenn es darum geht, dass es ein Termin außerhalb des Büros ist. Wenn es im Büro ist, ist es mir egal.
Ja.
Und manche Termine, wie zum Beispiel PLS-Termine, lege ich jetzt ganz gern um die Mittagszeit, weil ich ganz oft so ein Mittagstief habe und mir gedacht habe, hey Mensch Katja, wenn das doch eine Zeit ist, wo du merkst, dass sich dein Körper total anstrengen muss, am Schreibtisch zu sitzen und so weiter, dann mach halt einfach was anderes.
Voll
Nimm
gut.
dir halt die Freiheit.
Ja.
Und das versuche ich jetzt gerade zu lernen.
Ja.
Wenn ich jetzt weiß, ich habe um 15 Uhr einen Termin außer Haus, bin ich den ganzen Tag irgendwie so leicht angekratzt. Dann bin ich eine ganz, ganz stereotype Deutsche. Ich hasse es, Schlange zu stehen. Ich bin die Person, die von hinten beim Aldi ruft, zweite Kasse, bitte.
Das würde ich nicht
Ich mag machen. Das überhaupt nicht. Sowas da irgendwo anstehen, Schlange stehen,
Das mag ich tatsächlich gern. Ganz gerne. Ich liebe zu sehen, was die anderen Leute einkaufen. Ich könnte es studieren und das mag ich seitdem. Meine liebe Freundin, nennen wir sie Annelie, die hat als Schülerin halt irgendwie bei Kaufland an der Kasse gearbeitet und hat mir mal erzählt, dass Bioprodukte immer, also dass rothaarige Menschen immer Bioprodukte kaufen. Genau, immer mindestens ein Bioartikel, immer irgendwas Möhriges ist irgendwie immer da dabei. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe zu gucken, was kaufen eigentlich andere Leute ein. Und das damit, ich könnte mich ja den ganzen Tag am liebsten bei Discountern an die Kasse stellen.
Hand aufs Herz, Sophie, Judgst du?
Ja, natürlich. Natürlich, aber nur in meinem Kopf.
Das ist mir schon klar, dass du nicht hingehst und sagst, hör mal, RTL 2 Thomas,
ja,
hast du dir mal überlegt?
Noch viel schöner, weil
der wissenschaftliche Zusammenhang zwischen dir, deiner Person und deinem Einkauf sein kann.
Aber noch mehr judge ich mich selber. Also, wenn ich zum Beispiel einen guten Einkauf mache, also Bioprodukte, alles frisch, kein Fleisch, bla bla bla, nur den geilen Scheiß. Wenn ich das kaufe, dann stehe ich immer mit stolz geschwellter Brust, stehe ich am Fließband und gucke mich noch um. Habt ihr eh alle gesehen, was ich Krasses einkaufe? Dann habe ich es auch gern, wenn mein Kind mit dabei ist. Dann denke ich mir, ja, ich bin eine gute Mutter. Bei uns
so
funktioniert das. Mein Kind ist Gemüse. Dieser Film geht dann in meinem Kopf ab. Und dann gibt es ja aber auch so Tage, wo ich dann... kaufe ich halt nur Scheiß ein, keine Ahnung. Nuggets aus der Tiefkühltruhe mit Pizza und das einzig Grüne, was es noch mit auf das Fließband schafft, ist irgendwie eine Gurke. Einfach nur damit das Essen, das ich abends meinem Kind serviere, nicht nur beige ist. Und da bin ich dann immer ganz kleinlaut an der Kasse und denke mir, wenn ihr wüsstet, was ich gestern eingekauft, wenn ihr alle nur gestern da gewesen wart, als ich nur frische Sachen gekauft habe. Das passiert natürlich. Aber das ist auch ein Spiel in meinem Kopf. Das spiele ich einfach so.
Supermarktkasse stehen mag ich nicht gern, auch aus dem einfachen Grund, dass ich nie weiß, wo ich stehen soll. Ich finde, an der Supermarktkasse ist eigentlich kein Platz, lange anzustehen. Wenn jetzt aber nur zwei Kassen offen sind, es ist aber, sagen wir mal, Samstagvormittag, wo ja alle Menschen, die unter der Woche keine Zeit haben einzukaufen, wie beispielsweise Pensionistinnen über 60, ja, man geht die einkaufen am Samstagvormittag. Super.
Ja.
So, also der Laden ist gerammelt voll. Es gibt nur zwei geöffnete Kassen. Und dann ist die Schlange riesig. Dann mache ich vielleicht noch einen Großeinkauf. Ja, dann dauert es schon ewig, bis ich was aufs Band legen kann, weil ich ja gar nicht hinkomme zum Band.
Ja.
Oder ich muss der Person vor mir ja quasi schon ins Wägelchen springen.
Ja.
Ja, möchte ich auch nicht, Persönlichkeitsabstand und so weiter.
Mhm.
Das heißt, dass die Schlangen zwangsweise in die Regalreihen sich nach hinten stauen. Jetzt, wenn ich die Person bin, die aber noch nicht an der Kasse steht, sondern noch in der Regalreihe, muss ich mich da immer durchdrücken. Und es ist einfach irgendwie eine blöde Situation. Also ich weiß nicht, wo mein Wartebereich ist.
Ja.
So, und dann merke ich, dann bin ich nervös, dann weiß ich nicht genau, wo ich mich hinstellen soll. Also versuche ich, mich fremd zu beschäftigen.
Mhm.
Und da kommt jetzt der Konflikt mit dem Kommissario an der Kasse auf. Weil meine Fremdbeschäftigung ist, dass ich sage, ach, das wollte ich noch kurz und dann bin ich weg. Und er hasst es, wenn
er
alleine an der Kasse stehen muss.
Genau. Ja. Ja.
So, dann haben wir auch schon eine angespannte Stimmung. Aber ich habe ja auch schon eine angespannte Stimmung in mir drin, weil ich in der Schlange stehen muss. Also das ist was ich nicht so gern mag, aber es ist auch was ich schnell wieder überwunden habe. Was ich überhaupt nicht überwinden kann, wenn ich jetzt irgendwo anstehe, sagen wir mal beispielsweise bei einer Eisdiele. Ich stehe bei einer Eisdiele an, die Schlange ist riesengroß.
Ja.
Und die Person, die Leute quasi hier mit Eis, Waffeln oder was auch immer versorgen soll, wenn ich merke, das sind Leute, die einfach wahnsinnig ineffizient arbeiten. Und das zu beobachten, das zerfrisst in mir alles. Und dann stelle ich mir vor, also dann führe ich in meinem Kopf das Kündigungsgespräch von anderen Leuten. Ja, also ich bin in diesem Moment die Unternehmerin und denke mir, und du machst deinen Ferienjob bei mir, ich zahle dir so und so viel in der Stunde. Ist das dein verdammter Ernst? Ist mir letztes Jahr im Sommer passiert, hier bei uns in der Stadt, Eistheke mit einer Waffelkombination.
Aha.
ich musste irgendwann die Schlange verlassen. Und das ist auch was, was mir gar nicht passt, wenn ich es überhaupt nicht mehr ertragen kann, sodass ich die Schlange verlassen muss. Weil ich mir denke, du wartest 10 Stunden auf den Bus und 10 Minuten bevor er kommt, gehst du zu Fuß. Das ist ja bescheuert.
Ja.
Ineffizient. Ich hasse das.
Ey, du hast es, ja.
So, und dann schaue ich dieser Person zu und die Schlange wird immer länger und die Schlange wird immer länger, aber die Leute werden nicht weniger. Die Leute werden nicht weniger. Warum? Weil diese Person nicht nur Eiskugeln auszahlt in den Tüten, sondern auch Waffeln ins Waffeleisen gießt.
Mhm.
Und diese Waffel, da hat eine Waffel um die 2-3 Minuten gedauert.
Mindestens, ja.
Genau. Und diese Person hat sich entschlossen,
zu warten,
das Waffeleisen zu halten,
zu beobachten,
bis die Waffel fertig ist.
Ja, da, klar, so, und da klopft, da krieg ich auch
da klopft es bei mir an, da klopft es bei mir an. Und ich sehe, wie ich mir eine Krawatte umbinde, ein Sakko überwerfe, in meinem Backoffice die Person zum Mitarbeitendengespräch zitiere.
Frau Meier, können Sie mal bitte kurz ins Büro kommen?
Genau. Ganz ehrlich. Und dann möchte ich eine Kosten-Nutzen, eine Gewinnentgangsrechnung aufstellen. Ja? Und ich bin dann in dieser Situation, würde ich nicht vorher die Schlange verlassen, wäre ich an der Theke und die Person würde mich dann fragen, was möchten Sie für eine Kugel Eis? Dann würde ich aus allen Wolken fallen, weil ich keine Ahnung hätte, welche Kugel Eis ich will, weil ich einfach nur sagen will, du blöde Sau.
Du ineffizientes Stück.
Genau.
Du Dumme.
Also das packe ich überhaupt nicht.
Ja.
Und beim Arzt warten ist auch, finde ich, eine schwierige Situation. Und zwar, weil ich auch nicht weiß, wie ich mich mit den anderen Leuten verhalten soll. Wenn jetzt ich im Wartezimmer sitze und da kommen andere Leute dazu. So, du gehst da rein, du schaust sie an. Sagst du dann laut und deutlich, grüß Gott.
Sagst, grüß Erna.
Wenn du aufgerufen wirst,
ja,
dann weiß jeder, wie du heißt.
Ja.
Finde ich auch unangenehm.
Okay.
Dann gibt's so Zeitungen. Die habe ich früher, habe ich das total gern gemacht, dass ich dann so Zeitungen lesen konnte. Mhm. Bunte, Gala, super und so weiter. Ich stelle aber fest, dass es einen gewissen Schwund an Klatschblättern in ärztlichen
das
Wartezimmern
stimmt.
gibt.
Das
es
stimmt.
gibt jetzt hier nur noch Geo, wie heißt es denn? Geolino? Nee.
Mhm, Geowissen.
Ja, genau.
Mhm.
Ja, das will ich aber nicht. Ich will auch nicht die Apothekenumschau lesen.
Ja, verstehe
ich möchte
auch.
Die guten alten Klatschblätter. Ja. Ich möchte
wissen, was bei den Royals knallt. Ja.
Wie heißt sie? Rainbow Press?
Nee. Ja, 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 die Rainbow Press. Ja, ja.
Nein, heißt das wirklich so?
Ja, nee. Oder diese...
Sunshine Press, nee. Wie heißt es denn?
Heißt doch Rainbow... Aus England?
Jetzt weiß ich es nicht mehr.
Doch, ich glaube schon. Können wir ja klarstellen.
Also die Klatschpresse
auf
jeden Fall.
Nächstes Mal können wir richtig schöne Klarstellungen machen.
So, also da ist auch ein Schwund. Das heißt, das Entertainment ist schlechter geworden. Das heißt, ich hänge die ganze Zeit an meinem Handy. Das heißt aber, weil ich ja in einer Wartezimmersituation bin, kann ich mein Handy nicht laut machen. Das heißt, ich kann nur Reels gucken, die untertitelt sind.
Ja, wobei ich dir sagen muss, Wartezimmer, das ist der Ort, um unsere Monatsbücher zu lesen. Weil da ist es ruhig. Du willst mit niemandem sprechen.
Ach,
ich habe eigentlich jetzt immer Bücher dabei, wenn ich zum Arzt gehe. Weil da ist Zeit dafür da. Es sind meistens mindestens 15 Minuten. 15 Minuten lesen, weißt du selber, da kannst du wirklich was lesen in 15 Minuten. Und du bist ungestört, du packst es ein, du packst es aus. Und du wirkst natürlich
super.
Total belesen und intellektuell. Wenn du in ein doofes Buch liest, musst du natürlich eine smarte Klappe noch drumherum machen. Dann kannst du gleich mal wieder sein
Buch.
Und scheinen. Das ist doch der Inhalt. Das ist
Streben
nach
Glück. Das ist
ein guter
Glück. Tipp. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt anfangen, wirklich, dass ich mir immer ein Buch in die Tasche packe.
Also man muss halt das Buch immer dabei haben, natürlich. Aber wirklich, Wartezimmer ist für mich Lesezeit. Nachdem ich nämlich mal gedacht habe, ach smart, ich gucke was auf dem Handy und tu mir die Ohrstöpsel rein, und zwar beide Noise-Canceling-Ohrstöpsel, und dann stand eine, ja genau, Katja wedelt mir gerade vor der Nase rum, genau so stand eine Rezeptionistin, Mitarbeiterin nämlich vor mir, Frau Highfire Lohol, wie oft soll ich noch rufen? Und das war natürlich einfach nur doof, und das war mir so saupeinlich, dass ich seitdem... ein Buch dabei habe.
Für alle Zeit versuchst, das intellektuell wieder auszugleichen.
Ja, das wieder auszugleichen.
Wenn du in einem Wartezimmer sitzt, nicht in dein Buch versunken bist, nicht in deine Kopfhörer versunken bist, mit deinen Kopfhörern auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, guckst du dir die anderen Leute an?
Ja, doch, schon. Aber jetzt nicht so, nicht mit viel Elan. Eigentlich checke ich nur so, wer sitzt, wer ist da. Also das Wichtigste ist beim Leute sehen, dass ich beim Reinkommen sehe, wo kann ich mich hinsetzen? Ist da jemand, der mir angenehm genug erscheint, dass ich mich da hinsetzen kann, gerade wenn es eng ist oder so? Und dann eigentlich nicht mehr. Nee.
dann bin ich eigentlich für mich.
Schaust du dir die Leute also nicht an und überlegst dir, warum die beim Arzt sind? Ich habe so einen Wirren.
Das ist ein schönes Spiel. Das weiß ich jetzt schon, dass ich es übernommen habe. Ah ja, klar, das ist natürlich sehr. Doch, das, also ich bin relativ regelmäßig bei einer Gynäkologin und da habe ich das schon. Aber lustigerweise immer nur bei der Gynäkologin.
Dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es auf dem Ort einen Arzt und ich war da sehr oft. Also der hat quasi alles, was über Schnupfen und Bauchschmerzen hinausging. Mhm. Und da ich ein sehr sportlich aktives Kind war, außerdem schnell gewachsen bin und so weiter, habe ich mich natürlich auch immer wieder verletzt. Viel Sportverletzungen und so weiter und war relativ oft dort. Mhm. Ein komischer Fakt zu diesem Menschen ist, und das ist mir erst bewusst geworden, als ich älter geworden bin, dass ich glaube, dass der einfach wahnsinnig gerne gegipst hat.
Würdest du sagen, er war ein guter Gipser?
Und zwar so, dass es mich stellenweise irritiert. Der hatte auch einen eigenen Gipsraum. Und gefühlt wusstest du, wenn jemand dorthin geht, dann kommt er mit einem Gipsarm, mit einem Gipsbein, mit einem Gipskopf, was auch immer, wieder raus.
Das war ein Kink von ihm.
Ich weiß es nicht, aber du hast jetzt den Gedanken.
Ja, nach was Sexuellem. Das war bestimmt ein Kink.
Du hast jetzt den Gedanken ausgesprochen, den ich seit einigen Jahren tatsächlich in meinem Kopf mit mir mittrage. Mhm. Und auch die Tatsache, dass ich sehr oft einen Gips hatte als Kind, was ich auch komisch finde. Aber gut, ja, du hast jetzt diesen Gedanken in den Raum gestellt. Ja. Mhm. So. Und jetzt, wenn es was Chirurgisches ist oder was Orthopädisches, aber eher was Chirurgisches, ja? Bei dem in dem Wartezimmer, wenn da mehrere Leute waren und da waren halt auch oft ein bisschen ältere Leute oder wie auch immer und ich habe mir die Leute angeguckt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe in meinem Kopf diesen halb weirden Gedanken, dass ich mir immer gedacht habe, da hat sicher irgendjemand ein offenes Bein.
Ja, das war...
Ja. Sicher ein offenes Bein. Fix. Und das ist aber heute noch, wenn ich in Wartezimmern rumschaue, dass ich mir immer denke,
irgendwer hat ein offenes Bein.
Ist hier irgendwas Ekliges drin, das ich nicht sehe?
Ja.
Oder sitze ich auf dem Stuhl, wo vorher was Ekliges war, was ich nicht gesehen habe. Na aber gut. Das denke ich mir auch im Bus.
Also im Bus kann ich mich zum Beispiel nirgends hinsetzen, wo, wenn der Sitz warm ist.
Super unangenehm,
egal,
oder?
Egal, wie lang die Busreise ist, wenn der Sitz warm ist, denke ich mir, ich sitze auf dem Furz vom Vorgänger.
Das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.